Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung über die Philosophie der modernen Kunst begrüßen. Wir sprachen ja das letzte Mal über sozusagen ein Moment in dieser Philosophie der modernen Kunst, das ja ganz entscheidend zu sein scheint, nämlich über den Künstler, also denjenigen, der diese Kunst überhaupt erst hervorbringt. Und im Anschluss an Immanuel Kants Bestimmungen des Genies in der Kritik der Urteilskraft kamen wir auf diese Idee, die ich dann am Ende vielleicht etwas zu salopp mit einem Hinweis auf ein Zitat von Karl Marx formuliert habe, dass der Künstler gleichsam ein Medium ist, durch das die Natur selber spricht und wie Kant es formulierte, das Genie ist also derjenige oder dasjenige Ingenium, durch das die Natur der Kunst die Regeln gibt. Das heißt also, das Genie ist auf der einen Seite keiner anderen Instanz verpflichtet, also zumindest keiner irdischen Instanz, außer der Natur oder, wenn man das personifiziert, seiner Natur. Also er gehorcht nur seinem inneren Antrieb und keiner sonstigen Regelhaftigkeit. Und auf der anderen Seite ist das Genie aber jetzt nicht Ausdruck einer reinen, regellosen Willkür, sondern das, was es schafft, muss sehr wohl, wie Kant schrieb, exemplarisch sein, muss Muster sein, muss selber Ausgangspunkt für eine neue Regelhaftigkeit zumindest imaginiert und gedacht werden können. Und darüber hinaus ist das Produkt, das das Genie schafft, ebenfalls, so könnte man sagen, eine ganz eigentümliche Mischung von Naturhaftigkeit und Kunsthaftigkeit. Es ist natürlich reines Kunstprodukt, nicht nur Produkt der Natur, das Kunstwerk. Und auf der anderen Seite soll es allerdings, so Kant, den Eindruck hinterlassen, als wäre es ein Stück der Natur, das heißt also in sich konsistent, in sich geschlossen, von einer Zweckmäßigkeit, die erfüllend erscheint, auch dann, wenn das Kunstwerk selbst keinem anderen Zweck mehr gehorcht. Wir stehen ihm ja dann auch mit der von Immanuel Kant geforderten Interesselosigkeit gegenüber, die ja nichts anderes ist als die Kehrseite dieser Zwecklosigkeit, die aber trotzdem in sich als zweckmäßig organisiert erscheint. Dieses Verhältnis von Zweckhaftigkeit und Zwecklosigkeit und diese Unterstellung, dass der Künstler gleichsam aus seiner Natur heraus schafft und deshalb auch nicht nur keinen gesellschaftlichen, ästhetischen, moralischen, politischen, religiösen Normen unterliegen darf. Auf der anderen Seite aber auch, und das ist genau diese Kehrseite dieses Moments von Genialität, auf die Karl Marx so zynisch angespielt hatte, auf der anderen Seite er auch deshalb auch eigentlich von der Gesellschaft nichts erwarten darf, denn seine ästhetische Produktivität, seine Kreativität als Produkt seiner Naturhaftigkeit wird sich ohnehin durchsetzen, egal unter welchen Bedingungen man einen Künstler leben oder noch schärfer gesagt vegetieren lässt. Anders gesagt, ein Künstler wird nicht besser, wenn er hochbezahlt wird, und er wird nicht schlechter, wenn er nichts bezahlt bekommt. Er wird seiner Natur gemäß immer das schaffen, wozu ihm sein Innerstes drängt. Das ist natürlich ein zutiefst romantischer, wenn auch zynisch gewendeter Künstler- und Geniebegriff. Aber er spielt natürlich gerade darauf hin an und bis in die letzte Konsequenz, dass künstlerische Betätigung, künstlerische Kreativität als Ausdruck einer innersten Bestimmung relativ unabhängig ist von den kontingenten sozialen, politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Verhältnissen, in denen der Künstler sich realisiert. Dieser Zusammenhang von Zweckmäßigkeit auf der einen Seite und Zweckfreiheit auf der anderen Seite, von Naturhaftigkeit auf der einen Seite und Freiheit, Autonomie gegenüber allen anderen Instanzen auf der anderen Seite, führt allerdings in ein zutiefst fundamentales Problem der Idee und der Geschichte, der Praxis und der Theorie der modernen Kunst, nämlich in das Problem der Freiheit. Sie wissen ja, dass die Freiheit der Kunst mittlerweile zu einem sehr, sehr hohen Gut geworden ist. Sie ist in Österreich zumindest auch in der Verfassung verankert, was ja dann immer wieder auch zu, vielleicht kann man das Fenster hier so schließen, dass wir nicht ständig gestört werden, was ja immer auch dazu führt, dass über die Grenze dieser Freiheit bei verschiedenen Anlässen immer wieder heftig diskutiert und debattiert wird. Und diese Geschichte mit der Freiheit der Kunst, so wie sie durch Kants Geniebegriff grundgelegt wurde, enthält ja von allen Anfang an eine interessante Ambivalenz, um nicht zu sagen Widersprüchlichkeit oder Antinomie. Denn auf der einen Seite erscheint, wenn man Kants Begriff ernst nimmt, und auch so, wie es dann weit interpretiert worden ist, erscheint die künstlerische Tätigkeit als Ausdruck einer Naturhaftigkeit, also zutiefst unfrei. Der Künstler kann nicht anders. Ja? Wenn Sie an diesen ganzen Formulierungen denken, mit denen romantisch getönte, aber nicht nur romantisch getönte Künstler sich selbst beschreiben, ihre Tätigkeit als Ausdruck einer Notwendigkeit, eines Zwangs, eines Triebes, eines Nicht-Anders-Könnens, einer Betätigung der Natur, einer sozusagen eines Dranges, der sich äußern muss. Ja? Wir kennen sozusagen diese Formulierungen, ein Kreativitätsdrang, ein Kreativitätstrieb, ein Schreibzwang, unter dem Schriftsteller zum Beispiel stehen, die gar nicht anders können, als alles notieren, aufschreiben, in Worte fassen, in Erzählungen gießen, in Texte bringen. Oder der Maler, der rauschhaft gar nichts anderes kann, als alles, was irgendwie noch nicht bemalt ist, zu bemalen. Ja? Sie kennen diese Vorstellungen des Schaffensrausches, die auch von Künstlern sozusagen stilisiert wird und gepflegt wird und dann auch zu unglaublichen Produktivitätsschüben führen kann. Alles das deutet an, dass wir es hier mit einem psychischen Manismus zu tun haben, wo man sagen kann, hier waltet etwas. Manche Schriftsteller sagen auch so etwas salopp, nicht ich schreibe oder nicht ich male, sondern es schreibt in mir, es malt in mir. Sozusagen eine Kraft, die sich nur durch den Künstler als Medium ausdrückt. Also so könnte man sagen, Zwanghaftigkeit, Naturhaftigkeit, Triebhaftigkeit auf der einen Seite, also das Gegenteil von Freiheit, und auf der anderen Seite die Kunst allerdings als Ausdruck der höchsten Freiheit des Menschen. Die Kunst als der Anspruch, dass hier der Mensch sich in einer Art und Weise realisieren kann, ausdrücken kann, vergegenständlichen kann, sein Innerstes zu einem Objekt werden lassen kann, einem Text, einer Skulptur, einem Bild, einer Komposition, und dass dieser Ausdruck keinerlei Einschränkungen unterliegen darf. Das macht sozusagen die Autonomie des Künstlers aus. Wenn man das ganz salopp formulieren würde, könnte man sagen, die Autonomie des Künstlers besteht darin, dass der im Gegensatz zu allen anderen seinen Trieben, also seiner Fremdbestimmtheit, freien Lauf lassen darf. Ja? Alle anderen Menschen müssen sich irgendwo einschränken, müssen sich anpassen, müssen Konventionen, müssen Regeln beachten. Das Genie darf alles durchbrechen, aber es macht das sozusagen selbst wiederum aus einer bestimmten triebhaften Struktur. Das heißt also, diese Ambivalenz muss man im Auge behalten, wenn man auch die ganzen Debatten verstehen will, die diese Frage nach dem Wesen künstlerischer Kreativität, nach dem Wesen der Schaffenskraft, die das ganze, die ganzen Diskussionen des 20. Jahrhunderts durchziehen, wenn man diese Frage verstehen will, dass wir hier immer sozusagen den Künstler in einer Situation sehen, dass er auf der einen Seite als ein Fremdbestimmter erscheint, der aber gleichzeitig nämlich durch seine eigene Natur, durch seine eigene ästhetische Triebkraft fremdbestimmt erscheint, der aber auf der anderen Seite gerade daraus das Potenzial seiner Autonomie, seiner Selbstbestimmtheit und seiner Freiheitsansprüche zieht und dies aus diesem Zusammenhang argumentiert. Nicht frei ist der, der von sich selbst sagen kann, ich kann nicht anders. Also hier ähnelt sozusagen der Künstler auch dem Triebtäter. Nur dem Triebtäter verzeihen wir es nicht, weil das, was er macht, uns unangenehm ist. Oder zumindest den Opfern des Triebtäters unangenehm ist. Ja? Dem Künstler verzeihen wir es, weil das, was er macht, auch zu unserem Genusse dient. Ja? Sigmund Freud ist ja so weit gegangen, den Künstler eigentlich als Neurotiker zu bezeichnen, der allerdings das Glück hat, seine Neurose in einer Art und Weise abreagieren zu können oder ausleben zu können, die seinen Mitmenschen angenehm ist, während die meisten Neurotiker uns ja auf die Nerven gehen. Nicht? Die Künstler nicht, weil sie es schaffen, sozusagen ihre Triebstruktur oder sozusagen ihre Triebhaftigkeit in einer Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, die den anderen Menschen zum Genuss werden kann. Ja? Würde ein Künstler tatsächlich nur ein Triebtäter sein, der nichts anderes tut, als seinen Trieb zu befriedigen, Und wir hätten nichts davon, würden wir ihn genauso behandeln wie andere Triebtäter auch. Das Problem ist, wir haben etwas von dem, was er aufgrund seiner Triebhaftigkeit macht. Das jetzt sehr verkürzt, wenn man den Künstler nur unter dieser Perspektive der Naturhaftigkeit seines Tuns sehen wollte. Auf der anderen Seite, gerade durch das, was er tut, ist er für uns immer auch, und das meinte Kant mit diesem Modellcharakter, den Kunst haben muss, den geniale Kunst haben muss, mit dieser Fähigkeit, Regeln zu durchbrechen, um neue Regeln zu stiften, ist Kunst natürlich immer auch ein Modellcharakter für das, was es heißt, in Freiheit zu handeln. Denn das Handeln in Freiheit steht ja selbst wiederum schon in diesem Widerspruch. Auf der einen Seite sozusagen fühlen wir uns genau frei, wenn wir das tun können, zu dem wir uns gedrängt fühlen und uns vielleicht eingeschränkt fühlen von anderen in dieser Betätigung. Und auf der anderen Seite ist Freiheit aber immer mehr als nur die reine und die nackte und die unmittelbare Befähigung zur Triebbefriedigung. Freiheit setzt bis zu einem gewissen Grad Reflexionsfähigkeit voraus, setzt eine bestimmte Wahlmöglichkeit voraus und setzt auch einen bestimmten Folgenreichtum voraus, zumindest in dieser modellhaften Form, wie es nach Kant das künstlerische Genie imstande ist, uns vorzuführen, nämlich dass die Regeln, nach denen wir uns verhalten, die Regeln, nach denen wir unsere Welt ordnen, die Regeln auch, nach denen wir also unsere Weltsicht konfigurieren, dass die selbst veränderbar sind und dass Freiheit auch darin besteht, sozusagen Souveränität über Regeln zu erlangen, nicht nur im destruktiven Durchbrechen der Regeln, sondern eine Neukonstitution von Regeln. Deswegen der Inbegriff der Freiheit bekannt ist ja das Vernunftsubjekt, das imstande ist, sich selbst Gesetze zu geben. Ja, Autonomie heißt Selbstgesetzgebung, heißt nicht frei von Gesetzgebung, sondern heißt Selbstgesetzgebung. Der autonome Mensch gibt sich die Selbstgesetze, der Nicht-Autonome, dem werden die Gesetze vorgegeben, durch einen Gott zum Beispiel. Ja, also sich unter die 10 Gebote zu unterwerfen, ist ganz was anderes, auch wenn inhaltlich dasselbe drinstehen würde, als sich einer selbstgesetzten Verfassung zu unterwerfen. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Einen unterwerfe mich etwas, was von außen kommt, und dem ich mich sozusagen einfach angleiche. Im anderen weiß ich, es ist die Vernunft, die aus Freiheit weiß, sie muss sich einschränken und sich in dieser Einschränkung selbst ein Gesetz gibt. Im Bereich der Kunst kann das Ganze auf eine spielerische Art und Weise erfolgen, weil es ja hier nicht um die Gewichtigkeit der Ordnung eines gesellschaftlichen Zusammenlebens geht. Ja, das Gesetz in der Kunst hat einen anderen Charakter als das Gesetz in der Wirklichkeit, in der sozialen, in der politischen Wirklichkeit. Und das Durchbrechen eines Gesetzes in der Kunst hat deshalb auch einen anderen Charakter als das Brechen eines Gesetzes. Verbinden mag beides die Lust am Durchbrechen eines Gesetzes. Nicht? Also ein Künstler, der gegen ein ästhetisches Gesetz verstößt, weiß natürlich, was er tut. Und er weiß, dass er hier eine Regel bricht. Es kommt immer darauf an, wie die Gesetze. Die Gesetze sind natürlich auch Resultat einer bestimmten Entwicklung. Es gibt ja nicht die natürliche Schönheit, gegen die ich nicht verstoßen darf. Gleich habt ihr schon bemerkt. Ich möchte nur den Gedanken zu Ende führen. Sondern natürlich sind ästhetische Gesetze, wie man zum Beispiel ein Gedicht baut, ja, wie man ein Theaterstück baut, wie man einen Film baut, wie man einen Song baut. Diese ästhetischen Gesetze sind natürlich Resultat einer bestimmten künstlerischen Entwicklung. Und man kann sie natürlich schon auf ganz einer basalen Ebene versuchen zu durchbrechen. Sie sind manchmal auch durch Zufälle vorgegeben. Ja? Warum dauern die meisten Lieder der Popularkultur 3 Minuten? Das ist eine interessante Frage. Jetzt kann man sagen, es hat mit der Perzeption der Menschen zu tun. Auch klassische Lieder dauern entweder kürzer, aber auch nicht viel länger. Ja? Es mag weit zurückgehen, dass der Liedgesang auch in seiner strophigen Form und in seiner strengen Form sozusagen auf eine bestimmte Perzeptionsform eingeschränkt war. Es mag damit zu tun haben, dass man das Gefühl hat, das, was ein Lied zum Ausdruck bringen soll, eine kleine Situation, eine unmittelbare emotionale Eindruck, eine Liebeserklärung, das dauert im Schnitt 3 Minuten. Ja? Eine Erzählung dauert länger. Ja, also wenn ich erzählen will, also was passiert ist mit jemandem, der, was weiß ich, also Äh, seinen Freund aus den Fängen eines Tyrannen befreien wollte und allerlei Unbill erleben musste dabei. Das ist eine Ballade, die dauert ziemlich lang. Aber auch die kann ich vertonen. Wie Sie wissen, es war kein Lied mehr. Ja? Das heißt also, man kann auch so argumentieren, man kann auch rein kontingent argumentieren, die Lieder Popularkultur dauern 3 Minuten, weil die Singleschallplatte, durch die diese Lieder populär geworden sind, eben nicht mehr fasste als 3 Minuten. Ja? Jetzt einfach technikgeschichtlich gesehen. Ja? Und wenn dann ein Künstler sozusagen dieses Prinzip durchbricht und zum ersten Mal dann sozusagen Lieder komponiert werden oder Songs komponiert werden, die wesentlich länger dauern, dann ist das natürlich eine ästhetische Innovation gewesen. Und gleichzeitig ein Bruch einer bestimmten Regelhaftigkeit auf einer sehr äußerlichen Ebene. Ja, auf einer inneren Ebene gab es solche Brüche, wenn Sie etwa an die Entwicklung der Lyrik denken, die ab einem gewissen Zeitpunkt etwa im deutschsprachigen Raum sehr stark am Endreim orientiert war, als zum ersten Mal dann im 18. Jahrhundert wieder Dichter versuchten, unter Rückgriff übrigens auf klassische Vorbilder, Gedichte zu schreiben, die auf den Reim verzichteten. Ja, also reimlose Lyrik. Das war ein Bruch mit der Konvention. Der junge Goethe, die Sturm- und Drang-Dichter, der junge Schiller haben diesen Bruch mit Lust vollzogen, wurden dafür auch sozusagen ästhetisch gegeißelt, aber es war kein Verbrechen, es war nur ein ästhetisches Verbrechen, könnte man sagen. Es war ein Gesetzesbruch, der aber jetzt einen anderen Status hat, als der Bruch eines Gesetzes, etwa wenn man gegen weltliche Gesetze verstößt und was weiß ich jetzt, also über was ich jetzt, einen Eigentumsdiebstahl begeht und dergleichen mehr. Das heißt also, das spielerische Moment in diesem Umgang von Regelhaftigkeit, Durchbrechen von Regeln und Konstituieren neuer Regeln im Rahmen der Kunst darf nicht übersehen werden. Bevor jetzt zum nächsten Punkt kommt, vielleicht noch Ihre Frage, wenn sie noch dazu passt.
Bitte, ja. Sie haben auf die Ambivalenz hingewiesen. Einerseits der Künstler hat die Spannkraft aus der Natur heraus, andererseits der Gesellschaft gegenüber hat er völlige Freiheit. Wie ist es da zu sehen mit den Auftragskünstlern, die Sie ja hingewiesen haben, dass die längste Zeit war, beispielsweise in der Renaissance, wo der Künstler eigentlich dem Auftraggeber gegenüber seine Kunstwerke geschaffen hat?
Ich weiß jetzt nicht, ob Sie in der ersten Vorlesung da waren. Da habe ich genau, also man versucht ja zu zeigen, dass das, was wir als moderne und in dem Zusammenhang als moderne Kunst verstehen können, genau bestimmt ist durch diesen Bruch mit dem Konzept der Auftragskunst. Ja? Solange es Auftragskunst gibt, ist völlig klar, dass die Vorgabe des Inhalts des Sujets auch der Form beim Auftraggeber liegt und der Künstler nur einen relativ schmalen Spielraum hat, in dem er sich selber sozusagen einbringen kann und auch gar nicht die Selbstauffassung hatte, dass Kunst Ausdruck seiner eigenen Naturhaftigkeit ist. Ja? Sondern der klassische Künstler, der Aufträge entgegen nimmt, der verhält sich innerlich wie ein Handwerker. Auch mein Installateur hat nicht die Intention, sich durch das Verlegen von Rohren in meiner Wohnung selbst zu verwirklichen. Ja? Auch Michelangelo wollte sich nicht selbst verwirklichen, als er die Sixtina ausmalte. Sondern er hat ein vorgegebenes Programm. Ob er jetzt an den Sündenfall geglaubt hat oder nicht, oder an die Schaffung Adams durch Gott geglaubt oder nicht, spielt dafür keine Rolle. Er hat den Auftrag bekommen und er hat es gemalt. Er hat es auf eine originelle Art und Weise gemalt. Er hat es auf eine einzigartige Weise. Und er hat damit sozusagen auch bestimmte Formen verändert und neue Sichtweisen geschaffen auf ein altes Thema. Aber es war ganz eine andere Haltung, als derjenige Künstler, der vor dem Problem steht, was soll ich tun? Ich habe nichts anderes als das, was in mir waltet und das ich jetzt zum Ausdruck bringen will. Ja? Bei Hölderlin heißt es einmal, es waltet ein Gott in uns. Ja? Das ist ganz was anderes, als zu sagen, naja, also wie schaut der Auftrag aus? Ja? Was will der Auftraggeber und wie kann ich das auf der einen Seite erfüllen, auf der anderen Seite das doch besser machen als die Konkurrenz? Ja? Oder so in der Richtung. Ja, also das heißt also, der moderne Künstler ist per Definition dadurch definiert, dass er sowohl das Motiv, den Anlass, das Sujet, den Inhalt und die Form seines künstlerischen Ausdrucks in sich suchen muss und nicht von außen vorgegeben bekommt. Ja? Das ist jetzt natürlich sehr abstrakt und sehr schematisch formuliert. Und natürlich gibt es eine lange Übergangszeit und nicht für alle Künste und Kunstarten ist das gleich und wird auch nicht gleich durchgezogen. Natürlich gibt es Auftragskunst auch heute noch. Und Künstler, die das machen, werden entweder scheel angesehen oder leiden selber darunter, dass sie sich den Vorgaben des Auftraggebers unterwerfen müssen, zum Beispiel der Gemeinde Wien. Und dann kann der Künstler nicht so bauen, wie er gerne bauen möchte, wenn er frei als Künstler sich betätigen dürfte. Ja? Sondern er muss sich Vorgaben unterwerfen. Ja, den Vorstellungen des Gemeinderats, der Bürgerinitiative, die dagegen ist, der allgemeinen Bauhöhe, die dort herrscht, er muss Rücksicht nehmen auf das Ensemble, das herum ist, und dann kommt das raus, was man in einer Innenstadtkern wie Wien bauen kann. Ja? Kompromisse. Ja? Der Künstler, der radikal sich entfalten könnte, könnte sagen, also ich baue, also wenn ein Architekt ist zum Beispiel, ich baue, was ich zu meiner innersten Intention nach bauen will, egal ob man in dem Gebäude dann überhaupt noch irgendwie wohnen kann oder auch nicht. Denn es kommt um die Realisierung einer ästhetischen Idee. Und meine Architekten, die das radikal durchgedacht haben, ziehen sich hier auch dann zurück von öffentlichen Auftraggebern und bauen das in ihrem privaten Garten, was sie immer schon bauen wollten. Hinter dem Domenik zum Beispiel und sein Steinhaus am Ossiachesee. Also ein höchst gefährliches Gebäude. Der Architekt selber ist dort schwer zu Sturz gekommen, hat sich fast lebensgefährlich verletzt. Aber ästhetisch ist es eine Wucht. Ja? Das war jetzt ein drastisches Beispiel, um das klar zu machen. Also dort, wo die Kunst am frühesten vielleicht wirklich als Ausdruck, deswegen habe ich nicht umsonst vorhin die Lyrik erwähnt, ja, dort, wo die Kunst am frühesten vielleicht als Ausdruck der Individualität, der Subjektivität eines Künstlers gesehen wurde, etwa in der Literatur, dort ist unser Vorbehalt gegen Auftragswerke also nach wie vor am größten. Nicht, also niemand kritisiert einen Architekten im Grunde, wenn er einen Auftrag von der Gemeinde Wien bekommt. Ja? Aber stellen Sie sich vor, ein ernstzunehmender Künstler von Rang der Gegenwart, ja? Also ich, Robert Menasse oder Christoph Ranzmeier oder gar eine Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, würden sich herablassen, den Auftrag entgegenzunehmen, eine Eloge auf den Wiener Bürgermeister zu schreiben. Bis ins 18. Jahrhundert war das gang und gäbe. Nicht? Bis ins 18. Jahrhundert war das gang und gäbe. Und wenn Sie sich sozusagen also wirklich mal die gesammelten Werke von Goethe anschauen, finden Sie meistens, dass zumindest dort, wo wirklich alles drinnen ist, nicht nur auf seine pornografischen Gedichte, die er aufgeschrieben hat, sondern Sie finden auch genau alle diese Auftragswerke, ja? Kalendersprüche, Sinnsprüche, Sprüche zu Geburtstagen von hochgeborenen Herren und Damen. Nicht? Also die sich das bestellt haben und dann gibt es einen Vierzeiler von Goethe zum 60. Geburtstag. Ja, das ist doch etwas gewesen. Wäre heute für einen Künstler, der auch nur annähernd beanspruchen würde, den Rang von Goethe in unserer Zeit zu haben, vollkommen undenkbar, sowas zu machen. Ja? Also da merken Sie den Unterschied. Ja? Gut, kehren wir jetzt zurück zu diesem Moment des Spielerischen. In diesem Umgang mit Regelhaftigkeit und Regelbruch, es war der schon jetzt mehrmals aus guten Gründen erwähnte Friedrich Schiller gewesen, der aus diesem Verhältnis heraus und aus dieser Idee des Spielerischen und aus diesem Widerspruch zwischen, wenn man so sagen kann, Triebhaftigkeit auf der einen Seite, der die künstlerischen Produktionen unterliegt, und Freiheitsanspruch auf der anderen Seite, eine ästhetische Theorie entwickelt hat, die versucht hat, diese beiden Komponenten nicht nur miteinander in Einklang zu bringen, also Naturhaftigkeit, Triebhaftigkeit auf der einen Seite, Freiheit auf der anderen Seite, sondern das Ganze auch noch versucht hat, in eine Konstellation zu bringen, in der Kunst und Gesellschaft oder Kunst und Politik in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden können. Sie wissen es vielleicht, dass das Verhältnis Friedrich Schillers zu fürstlichen Autoritäten, das war ja genau die Zeit des Umbruchs, relativ ambivalent und zeitweise prekär war, obwohl vom Anspruch her Originalgenie, das war der junge Friedrich Schiller zweifellos, obwohl vom Anspruch her Originalgenie, war er natürlich in der damaligen Zeit angewiesen auf die Förderung von Mäzenen oder heute würde man halt sagen auf Kunstsponsoring. weil die damaligen Verhältnisse es nicht erlaubten, dass ein Schriftsteller tatsächlich von seiner Produktion leben konnte. Das heißt, der freie Markt, der Kunstmarkt, der Literaturmarkt war noch nicht so entwickelt, sodass sozusagen auch die Dichter dieser Zeit sich im Wesentlichen über Stipendien oder über Zuweisungen oder über Honoraranstandszahlungen oder eben über solche Aufträge von höhergestellten Damen und Herren, Adeligen meistens, über Wasser halten mussten. Schiller hat ein relativ gutes Verhältnis zu einem Kleinfürsten. Sie wissen, Deutschland im frühen 19. Jahrhundert war aufgespalten in unzählige Dutzende kleine Fürstentümer, kein Nationalstaat. Schiller hatte ein relativ ein freundschaftliches Verhältnis zu einem seiner Mäzene, einem Kleinfürsten, den wir nicht mehr kennen würden, wenn er eben nicht Schiller subventioniert hätte, Friedrich Christian von Augustenburg. Und Schiller hat in einer Reihe von Briefen an diesen Fürsten ein Konzept entwickelt, das später eingegangen ist, er hat selber so nicht genannt, aber das später eingegangen ist in die Geistesgeschichte unter dem Titel Die ästhetische Erziehung des Menschen. Was Schiller versucht hatte, war nichts mehr und nicht weniger als diesen Fürsten klarzumachen, einerseits, was wirklich künstlerische Tätigkeit ist, was wirklich die Bedeutung und die Funktion von Kunst ist, und auf der anderen Seite, dass ein gedeihliches, politisches System, ein gedeihliches Zusammenleben der Menschen überhaupt nur denkbar ist, und sie merken, dass da zum ersten Mal ein Gedanke auftaucht, der ganz entscheidend und konstitutiv für eine bestimmte Richtung der Entwicklung der modernen Kunst sein wird, nämlich der Gedanke, dass ein gedeihliches, gesellschaftliches und politisches Zusammenleben der Menschen nur denkbar ist, wenn es sich am Modell der Kunst orientiert. Der Künstler sozusagen nicht nur als ästhetischer Avantgardist, sondern der Künstler auch als politischer Avantgardist, der in seiner Kunst modellhaft Möglichkeiten vorwegnimmt, wie eine zukünftige Gesellschaft gedacht werden könnte. Schiller hat im Ganzen sozusagen eine sehr differenzierte, zum Teil auch schwer nachvollziehbare Theorie unterlegt, die ich versuche in einigen wesentlichen Grundzügen zu skizzieren, weil sie doch ganz, ganz interessant ist. Das Erste, was sehr modern ist, was wirklich sehr modern ist, Schiller fasst sozusagen ästhetische Theorie, Kunstphilosophie, und er war ja auch ein großer Theoretiker und Ästhetiker, fasst er zumindest in diesem Brief an den Herzog von Augustenburg gleichsam als eine Form von Anthropologie auf. Es geht darum herauszufinden, sozusagen, was prinzipiell an ästhetischem Potenzial dem Menschen mitgegeben ist, gleichsam künstlerische Fähigkeiten als grundsätzliche anthropologische Ausstattung. Das Zweite, was ebenfalls sehr modern ist und was dann später erst bei Schopenhauer, Nietzsche und ganz zuletzt und ganz elaboriert bei Sigmund Freud zum Ausdruck kommen wird, Schiller schon fasst den Menschen im Wesentlichen als Triebwesen auf. Das heißt also, das, was uns im Wesentlichen bewegt, was die Grundlage unseres Handelns ist, sind Triebe. Wir sind gewisserweise also von unserer Natur Getriebene. Gleichzeitig allerdings hat Schiller ebenfalls etwas, was Sie dann später in ganz anderer Form bei Sigmund Freud zum Beispiel wiederfinden, wenn man den Menschen als Triebwesen auffasst, der Gedanke, der nahe liegt. Ja, wir spüren ja, dass wir Triebwesen sind. Ja. Wenn ein Mensch das Triebwesen auffasst, gibt es so immer grundsätzlich zwei Modelle, entweder monistisches Modell, es gibt einen Trieb, der uns bestimmt, der Spinoza etwa diese Theorie vertreten, Selbsterhaltungstrieb, daraus lassen sich alle anderen Beweggründe des Menschen ableiten, oder ein zumindest dualistisches, das ist sehr interessant, man kann natürlich sagen, es gibt mehrere Triebe und irgendwie bestimmen die uns, aber es ist theoretisch nicht so witzig wie ein dualistisches Modell, wo man zwei konkurrierende Triebe haben, die uns bestimmen. Und Sie kennen ja das berühmteste, umstrittenste, bis heute diskutierte, in Frage gestellte, wieder verehrte dualistische Triebmodell, das nämlich von Sigmund Freud in seiner frühen Phase, dass der Mensch nämlich von Eros und Thanatos bestimmt sei, also zwei gegenläufige Triebe, einen positiven Trieb, einen Liebestrieb, einen sozusagen Fortpflanzungs- und Vermehrungstrieb, einen Begehrenstrieb und einen destruktiven Trieb, Thanatos, der Todestrieb, der Aggressionstrieb, der Zerstörungs- und Selbstzerstörungstrieb. Ja. Das Schöne an Triebkonzeptionen ist ja, weil es eben Triebe sind, man kommt ihnen nicht aus. Ja. Man kann nicht sagen, ja, ich habe das einfach nicht, man hat es, wenn diese Theorie stimmt. Ja. Schiller hat auch eine dualistische Triebtheorie konzipiert, die jetzt natürlich sehr, sehr freundlicher ist als die von Sigmund Freud. Er hat den Menschen durch zwei Triebe bestimmt gesehen. Auf der einen Seite der sinnliche Trieb. Also alles das, und da hat er wirklich, er hat sozusagen unser sinnliches Begehrensvermögen, also alles das, wie er es formulierte, was uns gleichsam an Materie und Zeit bindet. Ja? Also unser Begehren, den Körper zu erhalten, unser Begehren zu essen, zu trinken, unser Begehren, uns fortzupflanzen. Und fortzupflanzen ist ja auch etwas, was uns an die Zeit bindet, interessanterweise. Ja? Denn ich möchte mich fortpflanzen. Ja? Also sozusagen Vorgriff auf die Zukunft durch die Produktion von Nachkommen. Das sind ja lauter Zeitbegriffe, die hier eine Rolle spielen. Ja? Nachkommende Generationen. Das, was nach mir kommt. Also alle diese Aspekte, die jetzt mit den klassischen Triebkonzeptionen zu tun haben, wie eben Essen, Trinken, Bedürfnisbefriedigung, Begehren materieller Güter bis eben zur Sexualität, fasst Schiller unter ein Konzept, unter einen Begriff, den sinnlichen Trieb. Und man könnte sagen, also der sinnliche Trieb definiert uns tatsächlich als diese begehrenden Sinnenwesen. Und auf der anderen Seite kennt Schiller einen zweiten Trieb. Und das ist für ihn auch ein Trieb, wir werden es jetzt nicht mehr so nennen, wir müssen uns erst überlegen und nachdenken, was darunter verstanden werden kann, nämlich der Formtrieb. Mensch ist nicht nur ein Wesen, das begehrt und das sinnliche Befriedigung will, sondern ein Mensch ist auch ein Wesen, das formen will und jetzt jenseits dieser Bedingtheiten durch Raum und Zeit. Und das kann er natürlich nur, wenn er sich versucht, frei zu machen von diesen Bedingtheiten. Das heißt, der erste und entscheidende Impuls dieses Formtriebes wird die Sehnsucht oder der Trieb, könnte man sagen, nach Freiheit sein. Und das ist schon sehr amüsant und delikat, sozusagen Freiheit als einen Trieb zu beschreiben. Der Trieb nach Freiheit. Natürlich dann, wann kann der Mensch jenseits von Raum und Zeit sich bewegen? Natürlich nicht in Wirklichkeit, da sind wir gebunden als Sinnenwesen, aber im Geiste, in der Imagination, in der Vorstellungskraft, in der Einbildungskraft. Ja? Da können wir sozusagen uns von Raum und Zeit befreien. Da kann, sozusagen wie das ein romantischer Dichter so schön formuliert hat, unsere Seele ihre Flügel ausbreiten, ja, und über die Lande fliegen. Das heißt also, hier unterliegen wir keinerlei Einschränkungen, was die Modellierung, den Entwurf zukünftiger anderer oder wie auch immer geformter Welten betrifft. In unserer Sehnsucht, sozusagen nach formaler Übereinstimmung, nach Schönheit, nach Harmonie, sozusagen sind wir in der Art und Weise frei. Schiller war es ja gewesen, der Schönheit insgesamt als Freiheit in der Erscheinung definiert hat. Das heißt also, dort, wo die Freiheit sich eine sinnliche Gestalt gibt, aber aus Freiheit geschaffen wird, nicht den materiellen Zwängen unterliegt, dort waltet sozusagen dieser Formtrieb. Schiller ist noch einen Schritt weiter gegangen. Und da wird es jetzt wirklich interessant, nämlich nicht nur etwa eine Entwicklung einer Theorie der modernen Kunst, sondern überhaupt, was das eine anthropologische Konzeption ist. Und das ist vielleicht ganz interessant, diese anthropologischen Konzeptionen des Menschen etwa aktuellen Selbstdefinitionsversuchen des Menschen gegenüberzustellen. Der sinnliche Trieb in uns will, so Schiller, dass Veränderung sei, dass unser Leben einen Inhalt bekomme, dass sozusagen das, was wir noch nicht haben, erringen können. Und deswegen ist Veränderung notwendig. Das heißt, also, es ist der sinnliche Trieb. Ja? Dieses Begehren will eigentlich Veränderung. Man könnte ja überhaupt die Idee der Befriedigung auch so definieren, dass ein Zustand, der unbefriedigend ist, verändert werden muss. Ja? Wenn das, womit wir gegenwärtig zu tun haben, auf Zufriedenheit stieße, dann bräuchte man ja kein Begehren entwickeln. Ja? Das Begehren ist ja immer der Indikator eines Defizits, eines Mangels. Etwas hätte ich gerne, habe ich aber noch nicht. Ja? Damit ich es bekomme, muss ich etwas verändern. Ich muss mich verändern, ich muss mich bewegen, ich muss das Objekt verändern. Das heißt, sinnliche Befriedigung ist nichts anderes als eine Kette von Veränderungen. Und zwar von ganz basaler, auf ganz basaler Ebene begonnen. Speisen müssen zubereitet werden, sie müssen verändert werden. Natur muss bearbeitet werden, damit sie unsere Bedürfnisse befriedigen kann. Sie muss verändert werden. Ich muss mich verändern, um sozusagen erotische Objekte gewinnen zu können. Das sind lauter Aktivitäten, lauter Veränderungen, die der sinnliche Trieb will. Und die Pointe bei Schiller ist jetzt, der Formtrieb aber will, dass die Zeit aufgehoben werde. Er will ja jenseits der Bedingung von Raum und Zeit sich ansiedeln, dass also keine Veränderung sei. Ja? Es widerspricht auf den ersten Blick natürlich unseren Vorstellungen vom dynamisch kreativen, innovativen Künstler. Ja? Auf den zweiten Blick erkennen Sie aber den Gedanken von Schiller, dass das, was wir tatsächlich in diesem Formtrieb machen wollen, dass die Dinge, denen wir eine Form geben wollen, dass das natürlich bedeutet, dass die keiner Veränderung mehr unterliegen sollen. Ganz pathetisch gesprochen, könnte man sagen, der Künstler schafft natürlich im Innersten seines Herzens nicht für seine Mitwelt, auch nicht für die Nachwelt, sondern für die Ewigkeit. Pathetisch gesprochen. Es ist sozusagen dieser Anspruch auf Zeitlosigkeit, nicht auf eine bestimmte Zeitdauer, sondern auf Zeitlosigkeit und damit auf Unveränderbarkeit. Es ist dieser Anspruch, der ganz signifikant für diesen Formtrieb nach Schiller ist. Dass das Ganze sozusagen durchaus seine Sinnhaftigkeit hat, könnte man sagen, geht daraus hervor, dass wir salopp gesprochen natürlich sehr lange, nicht zuletzt auch durch eine etwas versimplifizierende Tradierung der schillerischen Ideen, ja, von den ewigen Werten der Kunst sprechen können, die Zeiten überdauern. Etwas ernsthafter gesprochen können Sie etwa noch bei einer Philosophin des 20. Jahrhunderts, nämlich bei Hannah Arendt, nachlesen, dass es natürlich das Entscheidende und das Wesen der Kunst ist, das, was uns bis heute daran fasziniert, dass es eine der wenigen Möglichkeiten ist, wo der Mensch den Anspruch stellen kann und auch realisieren kann, seine eigene Zeitlichkeit zu überdauern, indem er dem Anspruch nach zumindest etwas schafft, was sozusagen quer steht zur unerbittlichen Veränderung, die an sich sozusagen die vergehende Zeit mit sich bringt. Und das Wesen oder der Kern, der imstande ist, diesen Anspruch einzulösen, ist natürlich die Form, ist die Geformtheit, die wir, wie immer wir jetzt das auffassen wollen, eben als Schönheit empfinden oder als Gelungenheit oder als Erhabenheit, oder welche Attribute wir jetzt einem Kunstwerk auch immer zuordnen wollen. Auf alle Fälle ist es etwas, was sozusagen quer steht zu den Vergänglichkeitsperspektiven und Vergänglichkeitsmechanismen, denen wir ansonsten unterliegen und denen wir auch natürlich unterliegen, wenn wir uns sozusagen diesen sinnlichen Trieb überlassen und überlassen müssen, denn wir wissen, nichts ist vergänglicher als die Befriedigung eines Bedürfnisses. Ja? Sie haben in der Früh gefrühstückt und jetzt wahrscheinlich schon wieder einen Hunger. Ja? Das ist also ganz schnell wieder weg, dieses Gefühl der Sattheit, der Befriedigtheit eines homöostatischen Zustandes Ihres an die Materie gebundenen Körpers. Ja? Während in wenigen Wochen hat Mozarts Don Giovanni an der Wiener Staatsoper Premiere, das Ding ist jetzt schon über 200 Jahre alt und man kann sich noch immer freuen daran und man kann auch die These riskieren, dass es diese Oper noch geben wird und dass die gehört werden wird, solange es Menschen gibt, die sich vielleicht schon überhaupt nicht mehr ernähren müssen, weil sie auf ganz andere Art und Weise sich materiell am Leben erhalten. Aber trotzdem, sozusagen diese Formensprache, diese Musik, sozusagen auch die Emotionen, durch diese Musik, durch diese Form zur Darstellung gebracht werden, zum Erklingen gebracht werden, mögen bis zu einem gewissen Grad, man sollte natürlich nicht pathetisch überzeichnen, mögen bis zu einem gewissen Grad zeitresistenter sein als vieles, was mit unserer materiellen Existenz verbunden ist. Schiller war sich allerdings im Klaren, dass das natürlich zwei idealtypische gegenläufige Triebkonstruktionen sind, die er hier aufführt. Und worum es jetzt tatsächlich ginge, sowohl in der künstlerischen Betätigung als auch in einer wirklich sozusagen in einem humanen Sinn verstandenen Gesellschaftsordnung, worum es ginge, wäre es, diese beiden Triebe zu vereinen. Weil wir sozusagen Wesen sind, die an diesen beiden Triebwelten teilhaben. Ja, wir können uns unserer Materialität nicht entkleiden. Wir haben unsere Sinnlichkeit, wir haben unsere Begierden auf der einen Seite und wir sind sozusagen der Zeit und dem Raum verhaftet. Und auf der anderen Seite sind wir aber Wesen, die formen können, die jenseits von Zeit und Raum versuchen können, zumindest eine Formensprache zu entwickeln, die Fantasie haben, die Vorstellungen haben, die Einbildungskraft haben, die Sehnsüchte haben. Und Schiller hat jetzt einen dritten Trieb konzipiert, der gleichsam diese beiden Triebe, den Formtrieb und den sinnlichen Trieb, zu einer Synthese führen soll. Also eigentlich haben wir hier ein triadisches Triebmodell. Und dieser dritte Trieb, und das ist eine folgenreiche Konzeption, die Schiller getroffen hat, diesen dritten Trieb nannte er den Spieltrieb. Sie wissen es, wir sind auch Wesen, die gerne spielen. Aber was bedeutet das? Zumindest noch Schiller. Er schreibt, der sinnliche Trieb, also unser Begehren, das auf Veränderung aus ist, will letztlich bestimmt werden, er will sein Objekt empfangen. Das ist eine These, die gerade in unserer konsumistisch orientierten Kultur eigentlich sehr plausibel sein müsste. Wir leben jetzt in einer Welt, das hat im späten 18. Jahrhundert erst allmählich begonnen, mittlerweile ist das natürlich exzessiv entfaltet worden. Wir leben in einer Welt, wo man sagen kann, wo dieses Modell, das etwas befriedigen heißt, oder einen Trieb zu befriedigen heißt, konsumieren, ja, wo dieses Modell ja allgegenwärtig ist. Ja, im Grunde verspricht man uns, und aus guten Gründen, ja, das ist das eine Moment, an diesem sinnlichen Trieb verspricht man uns, am besten ist der sinnliche Trieb befriedigt, wenn wir ein Objekt empfangen, wenn wir etwas konsumieren können, wenn wir etwas mundgerecht zubereitet bekommen, wenn wir, wie die moderne Didaktik sagt, dort abgeholt werden, wo wir gerade stehen. Ja? Also die Bewegung, die diesen sinnlichen Trieb ausmacht, ist eigentlich eine Bewegung idealiter gedacht, nicht von uns auf die Objekte zu, sondern wir hätten gerne die Objekte kommen auf uns zu. Ja? Also sie werden uns zugeführt und wir können sie dann entweder wirklich sinnlich oder auch metaphorisch tatsächlich dann inhalieren, aufzehren, essen, konsumieren. Ja? Der Formtrieb allerdings, ja, will selbst bestimmen. Er will formen. Er will gestalten. Das ist das Gegenteil von empfangen. Das ist das Gegenteil von konsumieren. Ja? Das ist sozusagen das Moment der Aktivität. Er will, so Schiller, ein Objekt hervorbringen. Ja? Er will formen. Wenn wir jetzt diese beiden, das ist plausibel, ja, dass also Form nur dort entsteht, wo geformt wird, wo Objekte gestaltet werden, man könnte es salopper sagen, wo sozusagen Design in unterschiedlichsten Art und Weise stattfindet, wo Formen als Formen entwickelt werden, da gehört immer Aktivität dazu, das kann ich nicht passiv machen. Ja. Deswegen ist es natürlich so, dass eine Gesellschaft, die so ganz auf Konsumation als Idealziel abstellt, und gleichzeitig aber die Kreativität beschwört, da stimmt etwas nicht. Ja, man muss sich entscheiden, man muss sich darüber klar sein, dass je mehr ich sozusagen sage, du bist Kunde, du hast zu empfangen, du darfst empfangen, du wirst empfangen, egal was, mindere ich natürlich diesen Formtrieb, mindere ich diese Möglichkeit, den Willen und die Lust an der Gestaltung. Der Spieltrieb jetzt, so Schiller, als Synthese dieser beiden, wird also, so schreibt er, bestrebt sein, so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hätte und so hervorzubringen, wie sein Sinn zu empfangen trachtet. Das heißt, im Spieltrieb sollte es uns gelingen, auf der einen Seite sozusagen zwar zu empfangen, aber so, wie wir selbst gerne hervorgebracht hätten. Das heißt also nicht das zu genießen, was unsere Begierden uns vorgeben und was uns irgendjemand da nahe liegt, als Konsument zu verzehren, sondern das empfangend zu genießen, was wir selbst gerne hervorgebracht haben und hervorgebracht hätten. Und das ist natürlich das Moment der Kunst. Ja? Das Kunstwerk kann ich erst dann genießen, wenn es hervorgebracht worden ist. Ja? Und ich kann es in einer Art und Weise genießen, die selbst bis zu einem gewissen Grad hervorbringend ist, die nicht rein passiv ist. Das unterscheidet, wenn man so sagen kann, den gebildeten Kunstfreund vom Kunstkonsumenten. Der Kunstkonsument glaubt, auch Kunst kann ich so genießen wie ein Stück Torte. Ich brauche es nur verzehren. Wenn man Schiller gelesen hat, weiß man, dass gerade die Kunst das Modell eines Verhältnisses des Menschen zum Objekt ist, wo wir zwar etwas empfangen, ja, ich stehe vor einem Bild, ich höre eine Musik, ich sozusagen sehe ein Theaterstück, ich lese ein Buch, ich empfange, aber dieses Empfangen funktioniert nur, wenn gleichzeitig diese Idee, dieses Moment des Hervorbringens dabei eine Rolle spielt. Ja? Sei es, dass ich mich selbst in den Künstler in gewisser Weise imaginiere, sei es, dass ich tatsächlich, um überhaupt dieses Werk genießen zu können, selber aktiv werden muss. Ja? Zum Beispiel nachdenkendes Lesen, reflektierendes Lesen, interpretierendes Lesen. Ja? Also die Tatsache, dass Kunstwerke Interpretationen erheischen, Umberto Eco, ein unverfänglicher Zeuge, hat mal geschrieben, Kunstwerke sind nichts anderes als Maschinen zur Erzeugung von Interpretationen. Ja? Also das Wesen des Kunstwerks besteht gerade darin, dass es uns auffordert, nicht passiv zu konsumieren, sondern zu interpretieren. Und interpretieren ist was Aktives, ist was Hervorbringendes. Ja? Das Kunstwerk verführt mich gleichsam dazu oder führt mich, vielleicht zwingt es mich sogar dazu, eben nicht nur zu inhalieren, sondern gleichzeitig sozusagen ein Objekt, und das wäre dann eine Interpretation, eine Deutung, eine Auseinandersetzung, eine Reflexion hervorzubringen, ohne die das Kunstwerk vielleicht gar nicht das wäre, was es sein will. Ja? Es gibt ja auch die These, vor allem in der Kunsttheorie des 20. Jahrhunderts, in der sogenannten Rezeptionsästhetik, die zeitweilig sehr einflussreich war, dass die Kunstwerke sich eigentlich erst sozusagen in der Interpretation oder im Nachvollzug durch einen Betrachter, durch einen Leser, durch einen Hörer vervollständigen. Ja? Also erst die gehörte Sinfonie ist eine wirkliche Sinfonie. Ja? Die nur in der Partitur fixierte oder nur aufgeführte und niemand hört sie, sozusagen, das ist noch nicht das Kunstwerk in seiner Realisation. Das ungelesene Buch ist kein Buch. Ja? Erst das gelesene Buch ist ein Buch. Also erst das, was ihm beim Lesen vielleicht Schiller war, Literat, ist ganz klar. Das ist sein Modell. Ja? Wir alle wissen, im Gegensatz zum Film übrigens, würde ich behaupten, dass wir kein Buch, also kein belletristisches Buch, keinen Roman, keine Erzählung, keine Novelle lesen können, ohne nicht auch hervorzubringen. Ja? Denn ich muss sozusagen diese dürren Angaben, die ein poetischer Text mir liefert, muss ich in meiner Vorstellungswelt ergänzen. Ja? Wir lesen die Beschreibung eines Menschen und sofort arbeitet in unserem Kopf die Vorstellung, wie der aussieht. Ja? Und jeder hat andere Vorstellungen davon, wie das aussieht. Und wenn dann dieses Buch verfilmt wird, ist man schwer enttäuscht, warum der Regisseur jetzt diese Hauptfigur ganz anders darstellt, als in meinem Kopf doch schon je war. Und das ist genau dieses aktive Moment in der Rezeption, die nicht rein empfangend ist, sondern wo ich tatsächlich selbst tätig werden muss, weshalb mittlerweile auch Lern- und Kinderpsychologen sagen, dass natürlich diese Anregung der Fantasie durch Lesen oder das Hören von Geschichten ganz andere Hirnregionen stimuliert, als das sicher auch pädagogisch hochwertvolle Anschauen von didaktisch konzipierten DVDs. Ja? Weil die natürlich eine bestimmte Passivität systematisch erzeugen. Der Spieltrieb, so Schiller, wird also auf der einen Seite bestrebt sein, so zu empfangen, dass er gleichzeitig hervorbringen kann, und er wird bestrebt sein, so hervorzubringen, wie sein Sinn dann zu empfangen trachtet. Das ist äußerst raffiniert. Ja? Also wir werden im Spieltrieb oder im Spiel versuchen, das hervorzubringen, was wir dann auch auf einer sinnlichen Art und Weise genießen können. Also Schiller war kein Kunstasket. Ja? Er war keiner derjenigen, der gesagt hat, Kunst muss wehtun. Ja? Kunst muss unsere Sinne sozusagen beleidigen. Ganz im Gegenteil. Ja? Was wir spielerisch hervorbringen, einerseits, um unsere Sinne zu übersteigen, um unserer Fantasie freien Lauf zu lassen, um das, was uns in der Wirklichkeit nicht möglich erscheint, wenigstens in der Literatur oder wo auch immer möglich werden zu lassen, soll aber gleichzeitig etwas sein, was durchaus unseren Sinnen gegeben ist, was wir empfangen können, was wir genießen können, was uns befriedigt. Ja? Deswegen war Schiller übrigens aus gutem Grunde auch einer der ersten Theoretiker der Spannung, der sich Gedanken darüber gemacht hatte, was macht sozusagen wirklich ein Theaterstück zum Beispiel spannend. Er war einer der Ersten, der auch theoretisch darüber nachgedacht hat, sozusagen, also welche Konstellationen zwischen Menschen sind für uns besonders faszinierend, befriedigen sozusagen auch unsere Sinne. Er ist ja dann in einem kleinen Aufsatz, der meines Erachtens viel zu selten gelesen und zitiert wird, obwohl er gerade auf unsere moderne Mediengesellschaft, ja, so für diese Mediengesellschaft so wichtig wäre. Ich habe gerade heute in der Zeitung gelesen, dass eine deutsche Boulevardzeitung ein nicht autorisiertes Interview mit den Herrn Fritzl veröffentlicht hat. Sie wissen also diesen Oberösterreicher, glaube ich, Amstettner, ja, der sozusagen also irgendwie seine halbe Familie inzestuös gefangen gehalten hat und missbraucht hat. Und als Erklärung, warum er das unautorisiert veröffentlicht hat, hat die Zeitung angegeben, das ist sozusagen, weil man kann sich der Faszination des Bösen nicht entziehen. Ja. Es gibt einen kleinen Aufsatz von Schiller, Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen in der Kunst. Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen, ja, also des Bösen. Ja. Und da stellt er sich die, also wie geht's? Das ist, passt genau zu dem, was diese Boulevardzeitung sagt. Stellt er sich die Frage, welche Art von Gemeinheiten, Bösartigkeiten, Verbrechen, ja, eigentlich sozusagen für die Kunst brauchbar sind. Nämlich genau aus diesem Grund, um auf der einen Seite unserer Imaginationskraft freies Spiel zu geben und auf der anderen Seite auch zum Teil ziemlich voyeuristische, sinnliche Bedürfnisse zu befriedigen. Und Schiller kommt auf die für uns heute natürlich jetzt naheliegende, aber für das späte 18. Jahrhundert vielleicht doch interessante Überlegung, dass es eine seltsame Disproportionalität gibt zwischen der Schwere eines Verbrechens und seiner ästhetischen Faszinationskraft. Er schreibt wörtlich, ein Mensch, der stiehlt, würde für jede poetische Darstellung von ernsthaftem Inhalt ein höchst verwerfliches Objekt sein. Verwerflich im Sinne, einerseits moralisch verwerflich und andererseits nicht wirklich interessant. Ja? Die Deutsche Boulevardzeitung hätte kein Interview autorisiert oder unautorisiert mit Herrn Fritzl veröffentlicht, wenn es nur ein Hühnerdieb gewesen wäre. Wird aber dieser Mensch, der stiehlt, schreibt Schiller weiter, zugleich ein Mörder, so ist er zwar moralisch noch viel verwerflicher, aber ästhetisch wesentlich brauchbar. Denn dieser Mord, ja, oder diese jetzt moralisch viel verwerflichere Haltung, bringt sozusagen ganz andere Dimensionen ins Spiel. Zum Beispiel also etwas, was uns immer wieder an solchen Untaten fasziniert, nämlich die Kraft, die dahinter steckt, die Tat, die getan wird, die Rücksichtslosigkeit, die Gewalt, die sich darin ausdrückt. Schiller spricht ja sehr vorsichtig von der Schein von Kraft. ja, weil es natürlich eine moralisch abgewertete Kraft ist, aber es ist eine Kraft. Und auf der anderen Seite ist es gerade das, so Schiller, was unsere Seele zum Erzittern bringt. Das macht diese Faszinationskraft aus. Ja? Es befriedigt ein Bedürfnis, das wir uns an sich nicht eingestehen. Ja? Deswegen können wir solche ästhetischen Darstellungen von Gewalt nur genießen, wenn man sie gleichzeitig moralisch verurteilt. Ja? Aber trotzdem ist das Entscheidende, sozusagen, dass wir es spielerisch genießen können. Und das Spiel, der Spieltrieb, ja, das Spielerische, man könnte auch sagen, jetzt das Fingierte, das Funktionale, das Virtuelle, das damit zusammenhängt, führt jetzt eben dazu, dass wir uns solche Genüsse erlauben können, gerade deshalb, weil sie ja fingiert sind. Ja? Wir produzieren zuerst etwas, frei übrigens auch von allen unseren moralischen Vorstellungen, um es dann genießen zu können. Das ist für Schiller sozusagen das wesentliche Moment des Spiels. Ja? Das Spiel ist nicht der Ernst, ja? Sondern das Spiel ist deshalb das Spiel, weil ich mich tatsächlich vom Ernst des Lebens distanzieren kann, weil dort andere Regeln gelten, als sonst gelten. Nur, und jetzt kommt sozusagen die anthropologisch und politisch starke These bei Schiller, nur, schreibt er weiter, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Ja? Spielen können, und damit meint er jetzt natürlich nicht Kartenspielen und Roulette spielen, ja, sondern in diesem ästhetischen Sinn spielen können, ja? Mit Formen spielen können, entwerfen können, Fantasie entwickeln können, sich frei machen können von den Bedingtheiten des Daseins, wenigstens in der Vorstellungswelt, ist für Schiller jetzt nicht eine Übergangsphase oder nicht nur beschränkt auf wenige Genies, wie noch bei Kant, oder überhaupt nicht nur eine Phase in der Entwicklung etwa der Kindheit, sondern es ist das Signum des Menschseins, weil sich in diesem Spiel und in dieser Spielmöglichkeit die Dimension ausdrückt, die für Schiller ganz entscheidend das Menschsein kennzeichnet, nämlich die Möglichkeit der Freiheit. Und deswegen heißt es weiter, also der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Ja? Er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das heißt, das ästhetische Spiel, und es geht nur um dieses. Ja? Natürlich dachte Schiller, der große Theaterautor, zum Beispiel eben an das Theater, das Schauspiel. Ja? Das ästhetische Spiel, ja, ist sozusagen der Inbegriff dessen, was Menschsein ausmacht. Und zwar gerade aus dem Grund, weil auf der einen Seite hier der sinnliche Trieb und der Formtrieb eine Einheit gefunden haben und weil auf der anderen Seite sozusagen dasjenige, was den Menschen zum Menschen macht, nämlich das spielerische Überschreiten seiner Grenzen dann letztlich im Spiel selber zu seiner Praxis geworden ist. Und das ist natürlich jetzt, wenn man so sagen will, der ernsteste Begriff, weil es gleichzeitig der leichteste Begriff ist, der ernsteste Begriff von Freiheit. Wenn man sagen kann, frei sind wir nur dort, wo wir spielen können, ja? Wo wir keine Verpflichtung und keine Verantwortung übernehmen müssen. Denn das ist ja das Wesentliche des Spiels. Und ich glaube, das fasziniert uns auch an allen Varianten des Spiels und das macht ja sozusagen das professionelle Spielen auch so degutant, ja, weil gerade diese Idee des Spiels dadurch verraten wird, wenn man das ganz ernsthaft einfach als Job betreibt, wie es unzählige andere Jobs gibt. Ja. Sondern das Spiel würde bedeuten, dass ich hier in einer Freiheit mich realisieren kann, die in sich nach den Regeln des Spiels natürlich ernst zu nehmen ist, aber gleichzeitig gemessen sozusagen am Leben uns eben diese Möglichkeit gibt, uns ganz von der Schwere und von der Bedingtheit des Daseins zu befreien. Und das schwingt da in unserem Umgang mit diesem Wort- und Begriffsfeld Spiel immer mit. Wenn wir sagen, es gelingt jemandem etwas spielerisch. Ja? Oder wenn wir eben sozusagen diese Idee des mit etwas Spielen, ja? Und wenn man jetzt das sozusagen konfrontieren wollte mit etwas wirklich Ernstem, dann merkt man auch genau, wo hier die Grenze liegt. Ja? Mit Gefühlen eines Menschen spielt man nicht. Ja? Warum eigentlich nicht? Ja? Warum eigentlich nicht? Ist es nicht ein Ausdruck von Wertschätzung, wenn ich mit Gefühlen eines Menschen spiele? Wir spielen deshalb nicht oder glauben, wir können deshalb nicht damit spielen, weil wir eben sozusagen spüren, dass hier bestimmte Formen von Verantwortung freigesetzt wird, wenn ich das Ganze nur als Spiel auffasse. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass mit Emotionen gespielt wird und dass sozusagen überall dort, wo dieses Moment des Spiels eine Rolle zu spielen beginnt, natürlich auch alles das mitschwingen kann, was das Leben bis zu einem gewissen Grad dann auch lebenswert macht. Eben die Fantasie, die Freizügigkeit, der Variantenreichtum von Situationen, von Verhaltensweisen, wie auch immer, das Ausprobieren können, ja, das folgenlose Ausprobieren können in bestimmten Situationen, das ist ja der Inbegriff von Freiheit. Es ist ja keine Freiheit, wenn ich etwas sage oder tue und am nächsten Tag wäre ich schon darauf festgenagelt, zur Verantwortung gezogen. Ja? Warum hast du das gesagt? Das kannst du doch so nicht sagen. Ja? Und man könnte schon auch die These vertreten, dass eine sehr, sehr ernsthafte Kultur wie unsere bis zu einem gewissen Grad auch diese spielerische Freiheit im Umgang jetzt mit Ideen, mit Worten, mit Gedanken, mit Konzepten verloren hat. Wir wollen alles gleich sofort daraufhin prüfen, wenn man es ernst meint, kann man das überhaupt noch sagen, noch tun, noch gestalten. Das heißt also, und das Interessante ist jetzt, dass Schiller tatsächlich diesem Herzog von Augustenburg klar machen wollte, dass ein sozusagen sozial und politisch human organisiertes Gemeinwesen sich gerade an dieser Idee des Spieles orientieren sollte. Ja? Und deshalb sein Konzept des ästhetischen Staates. Ja? Für heute wäre das irgendwie nicht das Konzept des ästhetischen Staates, wo sozusagen der Mensch dem Menschen nur als eine Gestalt erscheinen, nur als Objekt des freien Spiels gegenübertreten darf, dem Grundsatz verpflichtet, Freiheit zu geben durch Freiheit. Ja. Sie haben wirklich hier ganz, ganz ernst bei Schiller diese Idee, was würde es wirklich bedeuten, wenn wir Freiheit zum Grundprinzip unseres Zusammenlebens machen würden. Ja? Dann würde das bedeuten, dass wir in hohem Maße miteinander spielerisch umgehen können sollten. Das würde dann bedeuten, dass wir sozusagen unser Zusammenleben nach dem Modell von Kunst organisieren müssten, denn dort ist die Freiheit zur Erscheinung gebracht, dort kann ich sozusagen dieses Modell sehen. Und das würde allerdings auch bedeuten, dass Menschen sozusagen zu dieser Fähigkeit, ja, wirklich im vollen Sinn des Wortes Mensch zu sein, also spielen zu können, natürlich erst gebracht werden müssen. Und deshalb sein Konzept der ästhetischen Erziehung. Ja. Nur wer sich im Bereich der Künste tatsächlich schult, der nur wer seinen Geschmack schult, nur wer seine Kreativität, seine Produktivität, seine eigenen spielerischen Fähigkeiten und Potenziale lernt zu entfalten und zu entwickeln, könnte in so einem Staat tatsächlich leben. Die Voraussetzung dafür ist natürlich oder müsste natürlich sein, so wie für jede Kunst, dass sozusagen die Bedingtheiten, denen unsere sinnlichen Triebe unterliegen, dass die auf einer basalen Ebene befriedigt erscheinen. Ja? Dass ich eben nicht um Ressourcen Kriege führen muss. Denn da hört sich das Spiel sofort auf. Ja? Und das ist sozusagen, glaube ich, der politisch auch brisanteste und auch ästhetisch interessanteste Gedanke von Schiller, dass wenn ich dieses Konzept des ästhetischen Spiels als Modell des Menschseins verstehen will, weil es Ausdruck von Freiheit ist, dann ist damit ja auch ganz klar gesagt, dass ich nur dort in dieser Art und Weise Mensch sein kann, wo ich nicht mehr fundamentalen Nöten und Notwendigkeiten unterliege. Das heißt also, die Aufgabe des Staates, dass ich solche Art und Weise human gestalten will, die erste Aufgabe des Staates ist es, dafür zu sorgen, dass niemand Not leidet. Ja? Dieser Gedanke findet sich bei Schiller. Er hat Not gelitten in diesen Jahren. Ja? Also er wusste, wovon er sprach. Er hat Not gelitten in einer Art und Weise, die wir kaum nachvollziehen können. Ja? Tagelang auf der Flucht und nichts zu essen. Ja? Das heißt also, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt erst in diese Sphäre einer spielerischen Freiheit begeben können. Und das erscheint sozusagen ein Modell, das natürlich total gegenläufig uns vorkommen muss zu unseren gegenwärtigen Ansichten, weil wir sozusagen ständig davon sprechen, wie viel Nöten und Notwendigkeiten wir unterliegen. Ja, wir lassen ja unseren Freiheitsspielräumen, die wir als Menschen haben, keine Spielräume mehr. Ja? Schiller, der auch Professor an der Universität in Jena für Geschichte gewesen war, hat in seiner Antrittsvorlesung darüber resoniert, wieso, und das war am Beginn, am Ende des 18. Jahrhunderts, wieso die Menschen die wenigen Sphären, die wenigen Dimensionen ihres Daseins, wo sie sich wirklich in Freiheit entfalten können, ja, nämlich die Kunst und die Wissenschaft, wieso sie sich auch dort vermeintlichen Notwendigkeiten unterwerfen wollen. Ja? Indem sie sozusagen genau diese Betätigungen unseres Geistes, die Ausdruck unserer Freiheit sein sollen, ganz bestimmten Zwecken, Vorgaben, Zielen etc. Unterwerfen wollen. Das war ihm damals schon ein Rätsel. Und das bleibt sozusagen ein Rätsel, dass wir sozusagen diese Fähigkeit zur Freiheit, diese Fähigkeit zum Spielen, diese Fähigkeit zur Kreativität, diese Fähigkeit zur Imagination sozusagen immer mehr eingrenzen und eigentlich nur noch dann zulassen, nicht weil sie Ausdruck unserer Freiheit ist, ja, sondern nur noch dann zulassen, wenn sie wieder dazu dient, bestimmte Notwendigkeiten zu befriedigen. Ja. Kreativität ist gut, wenn dadurch neue Marktpotenziale ausgeschöpft werden. Innovation ist gut, wenn da neue Produkte entwickelt werden. Ja? Spiel ist gut, wenn die Werbeeinnahmen sprudeln. Wenn alles das nicht ist, ist deshalb Innovation, ist deshalb Fantasie, ist deshalb Kreativität schlecht? Wir tun so, als wäre es so. Ja, wir haben es nicht mehr verstanden, diesen Gedanken von Schiller, wenn man so sagen will, weiterzutragen und weiterzudenken. Wir haben es nicht mehr verstanden, sozusagen, was es heißt, tatsächlich etwas aus Freiheit zu tun, ja, sondern wir sehen uns immer danach, es muss etwas getan werden, um einer anderen Sache willen. Nur dann ist es gerechtfertigt. Ja. Die Idee der Freiheit ist aber etwas um seiner selbst willen zu tun, aber Schiller war klug genug zu wissen, dass das im Leben so nicht immer geht, sondern nur im Spiel. Natürlich bleibt das eine Utopie. Der ästhetische Staat, genauso wie die ästhetische Erziehung und genauso wie die Vorstellung, dass der Mensch nur da ganz Mensch ist, wo er spielt. Auch Schiller wusste, der Mensch kann eben nicht immer ganz Mensch sein, ja? Sondern wir unterliegen Notwendigkeiten, wir sind manchmal Tiere, wir sind manchmal Objekte, wir sind manchmal Adressaten fremder Interessen, wir sind manchmal auch Unmenschen. Ja? Aber Mensch sind wir Mensch. Mit unserem sozusagen höchsten Potenzialen sind wir nur in jenen Momenten, wo uns etwas gelingt von dieser spielerischen Freiheit. Und das waren für Schiller eben in der Tat in erster Linie diese Sphären von Kunst und Wissenschaft, an denen er auch die Gesellschaft und die Politik und den Staat orientiert haben wollte. Wir sozusagen restringieren uns auch noch in diesen Sphären und wollen auch dort sozusagen diese spielerische Freiheit, diese, die natürlich tatsächlich definiert ist als Freiheit von Zwecken. Das Spiel ist so wie die Kunst dadurch definiert, dass es keinen Zweck hat als den in sich. Ja? Wenn ich das Spiel dann auch noch zu so bestimmten Zwecken unterwerfe, hört es eben auf, Spiel zu sein. Und wir haben es geschafft, diese Idee von Zweckfreiheit, für Schiller die höchste Bestimmung, wozu der Mensch finden konnte, diese Idee von Zweckfreiheit selber zu desavouieren. Ja, und auf die Frage, was immer wir tun, müssen wir uns der Frage stellen, wem nützt es? Nützt es überhaupt etwas? Und wenn es nichts nützt, dann dürfen wir es nicht tun. Ja, das wäre sozusagen einer Konzeption, wie sich Friedrich von Schiller entworfen hat, also absolut gegenläufig gewesen. Das wäre dasjenige gewesen, was ich jetzt sozusagen im Anschluss an diese Konzeption des Genies, wie sie Kant entworfen hat, noch weiterführen wollte, weil hier natürlich klar wird bei Schiller, dass auf der einen Seite dieses Spielen mit Regeln selber Ausdruck von Freiheit ist, dass aber noch Schiller nicht folgenlos bleiben darf. Es gab hier eine ganz interessante Kontroverse zwischen Kant und Schiller. Kant hatte wohl auch gesehen, dass diese künstlerische Betätigung als Ausdruck von Freiheit natürlich eine bestimmte, wenn man so sagen will, soziale oder moralische Bedeutung haben kann. Er wollte allerdings der Kunst nicht mehr, und vielleicht war Kant hier einfach auch realistischer als Schiller, Kant wollte der Kunst nicht mehr zugestehen als eine symbolische Wirkung für unser moralisch-sittliches-politisches Zusammenleben. Ja? Die Kunst, das Ästhetische, kann ein Symbol sein für die Sittlichkeit. Es ist kein Modell, es ist kein Vorbild und es ist vor allem nicht die Idee der Freiheit selber. Schiller war hier etwas radikaler, vielleicht auch überzogener, weil er sozusagen im Spiel selber, im ästhetischen Spiel selber, den höchsten Ausdruck der Freiheit gefunden hat, nicht wie Kant in der praktischen Vernunft. Für Kant war der höchste Ausdruck der menschlichen Freiheit in der praktischen Vernunft zu sehen, in dieser Fähigkeit, sich aus vernünftigen Gründen selbst Gesetze zu geben. Für Schiller, und das ist eben der Unterschied zwischen einem Hardcore-Philosophen und einem Künstler, so könnte man sagen, für Schiller war es völlig klar, dass die höchste Bestimmung der Freiheit sozusagen dieses Herumschweifen in der Welt der Fantasie, in der Welt der Vorstellung, in der Welt der Imagination ist, in der Gestaltung, ja, es ist in dieser Form dreht, ja, in der Gestaltung von Wesen, die es gar nicht gibt. Ja, auch dann, wenn sie in der Wirklichkeit Vorbilder gehabt haben mögen. Ja, es ist das alte, uralte Problem, das Schiller hier wieder auftreibt, aufgreift, dass also sagen, das Nachahmen der Wirklichkeit, wenn es kreativ und spielerisch erfolgt, immer also über die Wirklichkeit hinausgeht. Und Figuren, die in einem Roman erscheinen oder auf einer Theaterbühne erscheinen oder in einem Film erscheinen, auch wenn sie nach der Wirklichkeit geformt sein mögen, sind immer etwas anderes, haben ein Eigenleben, leben in einer eigenen Welt, die nicht ist die, aus der sie entnommen worden sind. Ein Problem, das dann in der ästhetischen Theorie des 20. Jahrhunderts, ja bei Theodor Adorno, darauf werden wir dann noch zu sprechen kommen gegen Ende der Vorlesung, wieder auftauchen wird. Das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit und was es heißt, spielerisch in der Imagination, in der Vorstellung, die Wirklichkeit weiter zu entwickeln. Die radikalen politischen Konsequenzen, die Schiller aus diesen Konzeptionen ziehen wollte und die eine Zeit lang zumindest dazu geführt haben, dass die sogenannten musischen Fächer zumindest in den Curricula der höheren Schulen einen hohen Stellenwert hatten. Das war jetzt nicht, wie man heute vermeinen könnte, weil sich hier ein Bildungsbürgertum genüsslich seine Vorlieben vorleben wollte und diese tradiert haben wollte. Das war es natürlich auch in der Realität dann. Ja? Aber der Gedanke dahinter, dass musische Fächer, der Umgang mit Kunst, mit Literatur, mit Musik, mit Tanz, jetzt in der sozusagen in den Kunstgattungen des 19. Jahrhunderts gesprochen, heute werden noch viele moderne Kunstformen dazukommen, dass der Umgang damit einen hohen Stellenwert im Kanon der Ausbildungsfächer haben soll, resultiert eben gerade daraus, dass das genau die Fächer sind, die Disziplinen sind, die Möglichkeiten sind, wo der Mensch sein Menschsein erfahren kann. Ja? In den anderen Fächern erfährt er nur, wie er sozusagen seinen sinnlichen Trieb befriedigen kann. Ja, indem er naturbearbeitet, naturbeherrscht, einen Job findet, Qualifikationen anhäuft, um weiterzukommen. Was nicht unwichtig ist, ja? Was entscheidend ist. Ja? Aber was es heißt, Mensch zu sein, erfahre ich doch nicht darin, indem ich alles unternehme, um meine Triebe zu befriedigen, sondern, sagt Schiller, ja, sondern erfahre ich dann, wenn ich jene Freiheitspotenziale, die in mir stecken, imstande bin zu erkennen und zu entfalten. Und dazu hätte die Auseinandersetzung mit Kunst, mit Literatur, mit Musik dienen sollen. Hat sie nicht, aber das kümmert uns wenig, wir beschäftigen uns trotzdem weiter. Aber hier sehen Sie tatsächlich, was Philosophie der Kunst bedeuten kann. Nämlich tatsächlich den Stellenwert der Kunst im Hinblick auf die Verfasstheit des Menschen, im Hinblick auf seine anthropologische Konzeption und sogar im Hinblick auf die Art und Weise, wie wir als Menschen zusammenleben können, könnten oder wollten, hin zu untersuchen, beziehungsweise der Kunst hier einen unendlich hohen Stellenwert einzuräumen, den sie so schon längst auch in unserer an sich kunstfreundlichen Gesellschaft nicht mehr hat. Es war ja tröstlich zu hören heute im Morgenjournal, dass die für Kunst und Kultur zuständige Ministerin verkünden konnte, dass im Bereich der Kunst ein bisschen weniger gespart wird als in allen anderen Bereichen. Das ist zwar weit entfernt von dem, was Schiller wollte, aber vielleicht doch ein letzter Nachklang daran, was es bedeutet, sozusagen in einem Staat zu leben, der ein ästhetischer Staat hätte sein wollen. Danke.